Ja, wir hatten heute Vormittag das Thema "Sorge dich nicht", sagt Jesus. Und ich habe das ganz bewusst so ein Stückchen unterschieden zwischen Furcht und Sorge. Und ich will das nochmal sagen, weil man ja oftmals später auch über so Bibelarbeiten oder Vorträge redet. Das ist keine Lehre, dass es so einen absoluten Unterschied zwischen Furcht und Sorge gibt. Manchmal trifft sich das zusammen. Furcht kann manchmal auch mit starken Sorgen verbunden sein. Oder auch Sorgen, die man berechtigterweise hat, kann mit Furcht eng verbunden sein. Und manche biblischen Antworten, die die Heilige Schrift auf das eine gibt, gelten auch für das andere. Aber damit man hier mal die zwei verschiedenen Schwerpunkte sieht, habe ich das ein bisschen auseinandergenommen. Sorge mehr die Problematik des irdischen Lebens. Und wir hatten das gesagt, ich will es noch mal kurz wiederholen: Es gibt berechtigte Sorgen. Berechtigte Sorgen, dass wir unseren Pflichten nicht nachkommen könnten. Jesus hat am Kreuz sich noch Gedanken gemacht: Wie geht es mit meiner Mutter weiter? Wie geht es mit dem Apostel Johannes weiter? Und hat sich um sie gesorgt. Das ist Fürsorge, das ist keine falsche Sorge. Aber es gibt andere Sorgen, das haben wir auch gesehen, die wir als Gläubige uns nicht aufladen müssen. Einfach weil Jesus doch der Herr und König der Welt ist. Und ich benutze das Wort König wirklich im richtigen Sinne. In alten Zeiten waren die Könige die, die alles in der Hand hatten. Und Jesus hat wirklich alles in der Hand. Und wenn ich mir Sorgen mache, zum Beispiel um das Essen und Trinken oder um meine berufliche Zukunft, wenn ich mir darum Sorgen mache, dann habe ich das eigentlich nicht nötig. Der Herr wird mir den Beruf schenken oder den Platz schenken, wo er mich gebrauchen will. Ich habe in der DDR das ja auch miterlebt, wie besonders gläubige Jugendliche unter der Diskriminierung der Kommunisten zu leiden hatten. Wir hatten in unseren Kreisen immer auch sehr kluge junge Leute, aber das war in der DDR nicht so der Maßstab für den Beruf. Der erste Maßstab war: Wer steht für den Sozialismus ein? Wer für den Sozialismus ist, für dieses ganze System, der hatte die Chance, am besten aufzusteigen. Und ich denke an eine meiner letzten Gemeinden. Der Bruder, der unsere Gemeinde leitete, so vergleichbar mit einem Ältesten, aber in euren Gemeinden sind ja Älteste oft so eine Kombination zwischen dem Prediger und dem, der die Organisation hat. Das war dort nicht ganz so, sondern dort war der Gemeindeleiter mehr, der die Organisation in Händen hat. Er war mein Vorgesetzter. Ich war als Prediger ihm mehr oder weniger unterstellt. Und er hatte mehrere Kinder. Und die Kinder waren alle sehr klug. Aber weil er Christ war und das auch jeder wusste, war es ganz schwierig, dass die Kinder die Chance hatten zu studieren. Die Kommunisten haben eine Bildungsdiskriminierung durchgeführt. Wer da nicht ganz für den Sozialismus stand, hatte keine Chance, auf eine höhere Schule zu kommen. Besonders bei einer Tochter, die ausgesprochen klug gewesen ist, machte sich das dann bemerkbar. Und der Vater und noch mehr die Mutter, die hatten in die Richtung gedrängt: Wir müssen es ja nicht übertreiben mit unserer Konsequenz im Glauben, damit wir den Kindern nicht ständig im Weg stehen. Und es gab da in der DDR etwas, das nannten sie junge Pioniere. Das gab es, glaube ich, auch in Russland. Später, wenn die aus dem Alter raus waren, dann erwarteten die Kommunisten, dass man dann in die FDJ eintrat. Das ist das, was in Russland Komsomol genannt war. Wieder eine kommunistische Jugendorganisation. Dazu hatten sie in der DDR noch was Spezielles, weil in Deutschland Konfirmation so flächendeckend fast überall früher da war, wollten die Kommunisten noch etwas machen, was die Konfirmation ersetzt. Und dann haben sie eine sogenannte Jugendweihe gemacht. Das gab es, glaube ich, in Russland nicht. Also DDR war dem noch überlegen, scheinbar. Das heißt, so mit 14, 15 Jahren, wenn normalerweise Konfirmation war, war fast die ganze Schulklasse, die machten eine Art Konfirmandenunterricht, nur auf Kommunismus. Das nannte sich dann Jugendstunden, so nannte sich das Ding. Das ging 2 Jahre lang, wie der Konfirmandenunterricht. Und dann das wurde von der Schule gefordert, lief auch in der Schule. Und am Ende wurde dann ein öffentliches Gelöbnis auf den Sozialismus abgegeben. Und das war dann längst so organisiert, dass das gefeiert wurde in den Familien wie die Konfirmation. Damit haben die Kommunisten die Konfirmation ausgedrückt. Und die erwarteten, dass alle das machten. Es waren nur wenige, die diesen Weg nicht mitgegangen sind. Ich kam nicht aus einer nichtgläubigen Familie. Aber bei uns in der Familie haben wir es nicht gemacht. Aber mehr oder weniger, weil sowohl mein Vater wie der Großvater gegen die Kommunisten waren. Nicht aus Glaubensgründen, sondern die waren gegen die Kommunisten und die wollten das nicht. Aber dieser Bruder, wollte ich sagen, da in der Gemeinde, der wollte, dass seine Kinder wenigstens eine ordentliche Ausbildung kriegen. Und da ist er einen Kompromiss nach dem anderen eingegangen. Wie das Mädchen in die Schule kam, musste es zum Pionieren, ob es wollte oder nicht. Später war es dann selbstverständlich, dass sie FDJ auch machte. Und auch die Jugendweihe, die also wirklich so eine Art Ersatzkonfirmation war. Er hat trotzdem sie mit in den Gottesdienst genommen. Sie gehört auch mit zu uns zum Jugendkreis. Aber durch die vielen Kompromisse hat sie dann die Chance gehabt, studieren zu können. Und sie kriegte dann auch einen Studienplatz in Chemnitz. Sie wollte Textilingenieur wollte sie werden. Ja, da kriegte sie einen Studienplatz. Und dann hatten wir so eine Art Glaubenstag. Das nannten wir immer Konferenzen, so eine Konferenz. Und da hat ein Bruder gesprochen und der hat erzählt, was in seiner Gemeinde gerade lief. Die DDR hat wieder so eine neue Kommunismuswelle damals gehabt. Und da erwarteten sie, dass die Schüler in der Schule schon Wehrunterricht machten, also Schießen und Übungen und so etwas. Und dann sagte der Bruder, aus seiner Gemeinde sind 4 junge Männer, 15, 16 Jahre, die das verweigert haben. Und die haben keinen Ausbildungsplatz gekriegt, also keine Lehrstelle. Nicht, da ging es nicht mehr um Studieren. Die haben keine Lehrstelle gekriegt und wir sollten doch für sie beten, denn sie werden ja später mal eine Familie ernähren müssen. Aber die Kommunisten haben sich so gerecht. Dieses Mädchen, das hatte mit 18 Jahren geheiratet und sie hatte ihren Studienplatz in Chemnitz. Und nach dieser Konferenz kam sie und ihr Mann zu mir und sagten, das können wir nicht mehr durchhalten. Der Vater hat einen Kompromiss nach dem anderen gemacht, damit ich studieren konnte. Und dann sagte sie, und jetzt hörte ich das von den Jungs aus Rathenow. Die waren aus dieser Stadt Rathenow. Und sie sagt, das ist mir so durch und durch gegangen. Die sollen meine Familie ernähren. Das war ja damals noch die Richtung. Mann ernährt die Familie, Frau ist im Wesentlichen zu Hause. Und die haben um Jesu Willen auf eine Lehrstelle verzichtet. Und ich, wir haben einen Kompromiss nach dem anderen gemacht und nun kann ich studieren. Und wenn ich nächste Woche nach Chemnitz fahre, geht das Wehrlager los. Auch die Mädchen mussten in ein Wehrlager. Es ging dann 4 Wochen, dann kriegten sie auch die militärische Grundausbildung. Und sie sagte, irgendwo muss mal Schluss sein mit diesen Kompromissen. Ich sagte ihr dann, wenn du da nicht hinfährst, da verlierst du den Studienplatz, aber zu 100%. Und sie haben gesagt, dann müssen wir das irgendwie nehmen. Und wir hatten noch gebetet, auch ihr Mann, und dann stand das für sie fest. Ich werde nicht zum Wehrlager fahren, ich komme erst, wenn der Wehrkurs vorbei ist. Und da kamen sie dann dorthin. Und dann kamen sie gleich auf sie zu und dann fragte sie der Direktor, wieso sie dort nicht war. Die rechneten damit, die bringt irgendein ärztliches Attest. Und da hat sie gesagt, ja, ich bin Christ und ich kann das nicht mehr innerlich vereinbaren, dass ich für dieses kommunistische System hier mein Leben und einen Kompromiss nach dem anderen angehe. Und da kam der Oberste von der FDJ, also vom Komsomol rein, hört das, du bist Christ, sagt er. Dann überlege ich dir, ob du gleich die Exmatrikulation beantragst oder ob wir dich exmatrikulieren sollen. Und sie war im selben Augenblick ihr Studienplatz los. Sie hat dann eine Ausbildung gemacht, eine andere Ausbildung. Und sie ist im Glauben gereift dadurch. Sie ist im Glauben gewachsen, aber sie hat vieles nicht erreichen können, was sie erreicht hätte, wäre sie, wie ihr Vater, inkonsequent geblieben. Aber an irgendeiner Stelle sagte sie, ich will dem Herrn auch konsequent dienen. Und sie hat sich dann keine Sorgen mehr gemacht, was bringt die Zukunft. Und ich weiß, daher hat sich zu ihrer Familie und zu ihr bekannt, solange ich sie noch im Auge gehabt habe, sie haben alles das gekriegt, was sie notwendig hatten. Nicht jeden Wunsch erfüllt, aber alles, was sie notwendig haben. Wenn wir uns Gedanken machen um unsere äußere Zukunft, dann ist die Gefahr ganz groß, dass man menschliche Wege geht, um seine Zukunft auch zu festigen, wenn man einen bestimmten Plan hat. Und dann kann es ganz, ganz schnell passieren, dass dieser Wohlstand oder das Ansehen, was man sich errungen hat damit, einen von Jesus trennt. Ich muss klar wissen, was das Wichtigste in meinem Leben ist. Die Verbindung zu Jesus oder dass ich in der Welt etwas werde. Wenn ich gehe jetzt mal davon aus, die gläubig sind, ihr wollt Jesus nachfolgen. Es ist ganz automatisch, dass ihr euch dann von der Welt unterscheiden werdet. Es werden Leute auf euch herabschauen und denken, die sind von vorgestern. Zum Beispiel, weil man sich einem anderen Geschlecht gegenüber anders verhält, als das heute durchaus gang und gäbe ist. Zum Beispiel, dass man auch vorsichtiger ist mit bestimmten Äußerungen. Und eventuell, wenn es darauf ankommt, das muss man nicht immer vor sich hertragen, wenn etwas Widerbiblisches erklärt wird, man auch mal was dagegen sagt. Ich weiß einen gläubigen Lehrer, da ging es um die Frage der Evolutionstheorie. Und da hat dann im Unterricht das auch gelehrt, der musste das ja lernen, das ist ja Lehrprogramm. Und da hat er gesagt, also ihr habt das alles gehört, aber ich persönlich glaube das nicht. Ich glaube Gott und glaube sein Wort und ich gehe davon aus, dass die ganze Welt vielleicht 7000 Jahre alt ist und dass Gott in 7 Tagen die Welt geschaffen hat. Der musste die Stelle wechseln. Einer von den Eltern hat sich beschwert, Kinder haben es zu Hause erzählt. Kinder machen das manchmal nicht absichtlich, sondern die haben so zu Hause, auch unser Lehrer traut sich aber was, er hat das und das gesagt, was keiner sich wagt. Irgendein Vater hört das, beschwert sich in der Schule und er musste gehen. Wir sind längst wieder in einer Zeit, wo man als Christ auch mit Widerstand rechnen muss. Glücklicherweise nicht an jeder Stelle. Und es ist nicht wie damals bei den Kommunisten, noch nicht hier. Aber wenn ich nicht lerne, in dieser Zeit konsequent meinen Weg zu gehen, wenn ich mir immer nur Sorgen mache, was könnte das für Folgen haben, da hat uns der Teufel schon halb. Der Teufel geht umher wie ein brüllender Löwe, sagt die Bibel. Der Teufel hasst die Menschen, die gläubig sind. So, wo Krieg war, früher war das so, und ich gehe davon aus, ähnlich ist es bis heute noch. Da gehen 2 Fronten gegeneinander. Und da ist man immer in Lebensgefahr, dass ja in jedem Krieg von den anderen erschossen zu werden. Wird jemand gefangen genommen, dann wird er unter normalen Bedingungen in einem Krieg in ein Gefangenenlager gesteckt und die Hoffnung besteht, dass man irgendwann wieder mal entlassen wird. Viele sind in Gefangenenlagern auch zugrunde gegangen, aber die Hoffnung besteht immer. Wenn man aber unter den Gefangenen einen hat, von dem man weiß, der hat früher zu der anderen Armee gehört, also zum Beispiel in Russland, der an der deutschen Armee gedient hat. Es gab in der deutschen Armee die sogenannte Vlasov-Armee. Wissen viele überhaupt nicht. Das heißt, eine große Militäreinheiten, die auf deutscher Seite gekämpft haben, unter einem General Vlasov, einem General der Roten Armee, der sich Hitler unterstellt hat. Wenn die in die russische Gefangenschaft kamen, die wurden alle erschossen. Da hat so gut wie keiner überlebt. Also wenn es leben ein paar, das weiß ich. Aber die sind irgendwie dann durchgekommen. Warum? Weil der Russe sagte sich, die Regierung da drüben, die Deutschen sind unsere Erzfeinde. Und die haben die deutschen Gefangenen schlecht behandelt. Aber die Deutschen haben die Russen auch schlecht behandelt. Das muss man wissen. Aber wenn sie dann unter den deutschen Russen fanden, die auf der deutschen Seite gekämpft haben, das waren die Schurken, das waren die Verräter, die galten nur noch erschossen zu werden. Und jetzt will ich das mal auf den Glauben übertragen. Wir haben alle, die wir zu Jesus gehört, einmal auf der Seite des Teufels gestanden. Wir waren seine Leute. Wir waren unter dem Fürsten, sagt die Bibel, der Fürst dieser Welt, unter dem Teufel. Und dann hat Jesus uns gerufen. Und wir haben uns Jesus, unser Leben Jesus übergeben. Jesus wurde unser Herr. So, die uns hasst der Teufel wie die Pest. Weil er sagt, das sind ja die Überläufer. Das sind ja die, die einst bei mir waren und jetzt sind sie da drüben. Und deswegen schreibt Petrus, der Teufel, euer Widersacher, geht umher wie ein brüllender Löwe. Uns hasst er, in besonderer Weise. Ein Bibelausleger, Fritz Hubner, war ein sehr, sehr wichtiger Bibelausleger in Deutschland. Der hat einmal in einem seiner Bücher geschrieben, die Hölle kennt kein Erbarmen mit denen, die ihr einmal entronnen sind. So, und nun sagt Petrus, der geht umher wie ein brüllender Löwe und er sagt aber vorher, alle eure Sorgen werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Wir haben zwar diesen hasserfüllten Gegner, den Teufel, und wenn wir uns mit Sorgen belasten, da ist es wie wenn wir an so einen Haken des Teufels hängen, durch den er uns festhalten will. Und deswegen werft die Sorgen weg auf Jesus. Wenn er nur denkt, wie werden wir uns kleiden, werden wir immer gute Kleidung haben, werden wir immer eine gute Wohnung haben, werden wir immer genug Geld haben, werden wir immer in einer guten Weise öffentlich dastehen können, dann müsst ihr wissen, da hat der Teufel euch schon längst gefangen. Und wenn der Zeitpunkt kommt, wo es dann hart auf hart kommt, dann merkt ihr, er kommt nicht los. Werft die Sorgen auf Jesus, damit ihr für Jesus frei seid. Und Jesus hat gesagt, siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Was noch alles auf uns zukommt, wissen wir nicht. Und es gibt vielleicht wirklich Dinge, über die wir uns Gedanken machen müssen. Aber wir brauchen nicht zu zerbrechen, sondern Jesus ist bei uns. Er ist bei uns alle Tage. Und Jesus hat den Teufel besiegt. Da kann dieser Widersacher nicht mehr, wie er will. Sorgen sind Kleinglauben. Und Sorgen um Irdisches ist Kleinglauben. Es gibt berechtigte Dinge wie Fürsorge für andere. Die muss ich wahrnehmen. Aber dass ich mich von Sorgen niederdrücken lassen muss, das ist nicht notwendig. Nun gibt es aber eine zweite Sache, die ähnelt den Sorgen. Das ist die Furcht. Und ich habe das bewusst ein Stückchen voneinander unterschieden. Ich habe oft das so in der Seelsorge erlebt, dass welche im Glauben an Jesus standen und dann fielen denen, da war eine Evangelisation, da war eine Bibelwoche und dann kamen sie in die Seelsorge und dann sagten sie, ja, ich habe Angst, verloren zu gehen, ich habe das und das getan. Bei manchen steht dann oft vor Augen okkulte Dinge, Aberglauben, ich habe Zauberei getrieben, das ist ja mehr und öfter als man denkt. Bei vielen Frauen kommt dann das, ich habe abgetrieben, es hat damals gar keiner mitgekriegt oder ich habe mir gar keine Gedanken gemacht. Ich bin praktisch ein Mörder, ich habe das eigene Kind umgebracht. Und jetzt haben sie Angst. Sie haben Angst, verloren zu gehen. Ich bete nicht gleich mit solchen Leuten, sondern ich frage dann, hast du wirklich mal Jesus angenommen? Ja, ich habe mich bekehrt. Vor 4 Jahren, vor 8 Jahren, manche viel länger. Und dann frage ich dann oft nach, ja, hast du denn das damals vielleicht auch schon gewusst und bekannt? Habe ich. Und dann sage ich, hat man dir denn nicht gesagt, dass Jesus dafür am Kreuz gestorben ist? Da kommt meistens so ein kleiner, ja, aber das ist doch so schlimm. Das ist doch so schlimm, was ich da getan habe. Und nun beten sie, wenn sie wieder beten, dass das doch vergeben wird. Immer wieder. Und manche gehen dann sogar so weit, dass sie jeden Tag beten für das, was schon längst vergeben ist. Das ist auch Kleinglauben. Wenn ich irgendwo Schulden habe und ich kann nicht bezahlen, und dann kommt der, bei dem ich Schulden habe, und sagt mir, mach dir keine Sorgen, ich erlasse dir diese Schulden. Du brauchst nicht mehr zu bezahlen. So, ich begegne den am nächsten Tag wieder, freue mich, ach, der hat meine Schulden erlassen. Nach zwei Tagen denke ich, hat sie mir wirklich erlassen? Und dann begeht man wieder am Weg und sagt, ah, du sag mal, hast du mir die Schulden erlassen? Ja, ja, die sind erlassen, da macht er keine Gedanken mehr. Und dann belästige ich ihn ständig damit, ist es denn vergeben, ist es denn erlassen? Selber sitze ich zu Hause und grüble drüber nach. Ich habe doch damals so viel Schulden gemacht, warum hast du das bloß getan? Und bringt mich in die größten Probleme. In Wirklichkeit ist mir längst zugesagt, bezahlt. Das ist Kleinglauben. Wo kommt sowas her? Es kommt aus unserem Herzen. Wenn wir Schuld auf uns geladen haben, ganz gleich welche, dann hängt die uns wirklich an. Und wenn ich mich bekehre und ich bekenne sie, vieles vergesse ich, glücklicherweise. Ich weiß nicht jede Sünde, die es irgendwann mal bei mir gegeben hat. Aber besonders schwierige Schuld, die vergisst man nicht so ohne weiteres. Man weiß, was habe ich, zu was bin ich da fähig geworden gewesen. Aber ich weiß doch, Jesus hat mich angenommen. Jesus hat mir vergeben, er ist dafür am Kreuz gestorben. Da muss ich doch nicht jeden Tag immer wieder neu kommen, vergib mir. Ich brauche nicht mehr dann zu sagen, vergib mir. Er hat doch vergeben. Es ist Kleinglauben. Ich will es mal an einem anderen Beispiel von mir persönlich. Das ist dann oft ein bisschen einleuchtender, als wenn man das so allgemein sagt. Ich bin als 15-Jähriger in der DDR politisch ins Gefängnis gekommen. Und ich wollte damals nach dem Westen abhauen. Wir waren alle in der Familie gegen die Kommunisten. Und ich sah dort, im Westen ist Freiheit, hier ist diese kommunistische Unterdrückung. Und ich sagte, ich wollte in der Zukunft in einem freien Land. Kann man bei Wikipedia an meiner Seite lesen, was ich da alles gesagt habe. Ich wollte ja noch einen Kaiser und so. Aber das ist alles nicht so wichtig. Auf jeden Fall, ich wollte noch am besten. Ich wurde verhaftet und ich habe mich da so als ein Freiheitskämpfer gegen die Kommunisten verstanden und aufgeführt. Noch bei der Gerichtsverhandlung, also das könnte man in einem Buch, ich habe es auch in einem Buch drin, ich habe doch die Stasi-Akten, was ich den kommunistischen Richtern da um die Ohren geknallt habe, das haben die wahrscheinlich noch nie gehört. So, ich kam dadurch ins Gefängnis. Im Gefängnis, ich weiß nicht, ob jemand von euch je im Gefängnis war, im Gefängnis gibt es Hierarchien. Da gibt es welche, die sind so die Obersten, das sind, vor denen ducken sich alle. Das sind meistens irgendwelche körperlich Starke, die sich durchsetzen konnten und die sind da in der Hierarchie sehr oben. Und dann geht es so stückwärts abwärts, so Schwächerer oder Dümmerer oder besonders ekelhafte Sünder, muss man auch sagen, Verbrecher, sind auch sehr niedrig. Also ein Kinderschänder oder so, der hat dreifache Probleme im Gefängnis. Der wird von jedem alle Tage geprügelt. Also das ist eine dreifache und vierfache Strafe, die so einer kriegt. Die politischen aber, und da hat man eine ganze Menge, die sagten, mit dieser Verbrecherbande will ich nichts zu tun haben. Wir standen so neben denen und diese politischen sahen immer auf die Spitzbuben herab, die es da so gab. Und die haben uns auch weitgehend im Frieden gelassen, weil sie wussten, die halten auch zusammen, und einmal hatte ich eine Prügelei und dann hat es der Spitzbube bereut. Und dann war die Sache geregelt. Ich war schon immer stark. manchmal Sachen stark auf den Kopf gefallen, aber auf jeden Fall war die Sache geklärt. Ich habe mich, als ich dann entlassen wurde, ich habe zweimal politisch im Gefängnis gewesen, ich sah mich immer als so ein Kämpfer für die Freiheit. Und dann kam ich zum Glauben. Und ich sah mich immer noch als so einen großen Menschen. Und mit einmal wurde mir klar, was habe ich eigentlich meiner Mutter angetan, als ich mit 15 Jahren abgehauen bin von zu Hause. Die hat eine Woche lang nicht gewusst, wo ich bin. Meine Mutter war krank, sie ist auch sehr jung gestorben, mit 46 Jahren. Und als sie beerdigt wurde, da am Grab, da ist mir das wieder so richtig bewusst geworden. Du kannst dich jetzt nicht mehr um Verzeihung bitten. Äußerlich, ich habe sogar Bundesverdienstkreuz und sowas später gekriegt, ein großer politischer Widerstandskämpfer. Aber was habe ich meiner Mutter angetan? Und das werde ich nie wieder gut machen können. Aber ich habe das Gott bekannt. Und der Bruder, wo ich damals im Gespräch das Gott sagte, sagte mir, du geh jetzt davon aus, Gott kann deiner Mutter das alles gut machen, was du ihr an Schaden zugefügt hast. Und verlass dich drauf, es ist vergeben. Und wenn eure Sünde rot wie Blut wäre, du sollst schneeweiß werden. Davon gehe ich aus. Meine Sünde ist vergeben. Aber manchmal, da kommt so eine Stunde, wo mir das wieder vor Augen steht. Mensch, wie konntest du damals als 15-Jähriger einfach abhauen und die Eltern in so einer schlimmen Lage lassen? Auch mein Vater und so, das war ja alles schwierig. Es tut immer wieder weh. Das werde ich nie vergessen, es ist im Herzen. Aber es ist vergeben. Und weil es vergeben ist, komme ich damit nicht immer wieder neu zu Jesus, sondern ich weiß, er ist dafür am Kreuz gestorben, er hat mir vergeben, es war eine schlimme Sache, aber Jesus hat es vergeben. Und da könnte ich noch manche Dinge aus meinem Leben nennen, wo ich auch noch weiß, die wirklich in mir in Erinnerung sind, die schlimm waren. Ich habe zum Beispiel da im Gefängnis miterlebt, wie sie einen totgeschlagen haben. Solche Dinge gibt es wirklich im Gefängnis, die gab es auch da. Und ich sah das, was sich da entwickelt. Und ich hätte dem zur Seite stehen können. Aber das war auch so ein irgendwie sexuell perverser oder irgend sowas. Und da habe ich gesagt, ich werde mich hier doch nicht einmischen. Pack schlägt sich, Pack verträgt sich. Das war für mich die Klarheit. Und dann, der kommt um, der stirbt an den Folgen dessen, wie sie den gequält haben, da die anderen Gefangenen. Und ich habe in meinem Buch, ich habe ja ein Buch über meine Haft geschrieben, 15 im Knast, da habe ich das geschildert. Es ist mir später immer wieder mal aufgekommen, Mensch, vielleicht könnte der noch leben, wenn du damals nicht feige gewesen wärst. Wenn du dem beigestanden hättest. Aber ich wollte nicht. Aus berechtigten Gründen, weil ich mir sagte, Mensch, wenn du dem beistehst, wer weiß, was dann andere gegen dich da vom Zeug finden, weggeschaut. Und ich bin mitschuldig. Ich habe das aber Jesus gebracht. Und ich weiß, dass Jesus vergibt. Ich gehe jetzt mal ein Stückchen so auf unsere heutige Lage. Ihr seid ja glücklicherweise nicht in diesen Situationen. Aber vielleicht hat jemand von euch einen großen Schaden angerichtet. In der Familie oder in der Schule. Und die Schuld ist einem anderen angelastet worden. Und der hat große Probleme gekriegt. Wegen dem, was ihr gemacht habt. Und ihr wisst es, und der hat es ausbaden müssen. Und gelegentlich kommt es euch in der Erinnerung. Man schiebt dann diese Gedanken gerne weg. Oder, da war sich jemand im Klaren, vor der Ehe hat nichts zu laufen mit dem anderen Geschlecht, zumindest nicht in sexueller Hinsicht. Und dann war eine bestimmte Situation, und dann hat man all das, was man von Gott her wusste und was man auch durchhalten wollte, zur Seite geschoben. Und man dachte, dann bleibt das nicht mein Freund oder dann hält die mich für dumm oder was auch immer. Und man hat sich damit eingelassen. So, die Zeit ist vergangen, das Verhältnis ist längst auseinander, man kennt die nicht mehr. Und immer wieder steht es einem vor Augen, die Hurer werden nicht im Reich Gottes sein. denn das Hurra, was vor der Ehe läuft, was neben der Ehe läuft, was nach der Ehe läuft, zwischen Geschlecht, das Hurra. Aber Jesus ist gestorben für alle Sünden, auch für die Sünde der Hurerei. Und in Gottes Wort heißt, wenn eure Sünde rot wie Blut wäre, ich will euch schneeweiß machen. Der vergibt auch das. Und wenn du es wirklich unter das Kreuz gebracht hast, ist das vergeben. Und dann brauchst du keine Gedanken mehr zu machen. Es ist vergeben. Und du musst nicht jeden Tag neu kommen und sagen, vergib mir diese Unreinheit, vergib mir das. Er hat es vergeben. Solche Befürchtungen, dass ich was an mir habe, was mich von Gott trennen wird, obwohl ich schon gläubig geworden bin, obwohl ich zu Jesus komme, die hat es immer wieder gegeben bei Gläubigen. Auch schon unter den ersten Christen. So heißt es zum Beispiel im ersten Johannesbrief, wenn euch euer Herz verklagt, Gott ist größer als euer Herz. Das ist eine ganz wichtige Aussage. Das Herz, das ist ein Stück der Erinnerung. Was mir vor Augen malt, was hast du damals nur getan? Wie konntest du das machen? Und wie wirst du mal vor Gott bestehen können? Wie wirst du im Himmel bestehen, wenn du demjenigen immer im Weg läufst? Wie wirst du vor Gottes Augen bestehen können, der doch alles weiß und alles sieht, wenn dir das immer wieder so ankommt? Und Gott hat es vergeben. Dann heißt es, wenn dich dein Herz verklagt, Gott ist doch größer wie dein Herz. Die Vergebung ist da. Und Zweifeln an der Vergebung ist Kleinglaube. Glaube ist, ich verlasse mich auf das, dass Jesus meine Sünde vergeben hat. Das ist unser Glaube. Und wenn ich mir aber immer wieder neu sage, aber das hat Gott vielleicht doch nicht vergeben, das muss ich immer wieder neu bringen, dann mache ich mir das Leben schwer. Ich habe manchen erlebt, der am Glauben steht und der sich immer wieder damit abschlägt, was habe ich damals nur getan? Wie konnte ich mich in sowas einlassen? Wie konnte sowas sein? Und ich sehe, wie traurig, was für ein trauriges Glaubensleben die führen. Und sie könnten doch froh sein, weil ja Jesus alles bezahlt hat. Aber nein, sie sind es nicht. Sie schleppen sich immer wieder mit dem ab. Und irgendwo steht im Hintergrund, wird mir das am jüngsten Tag vielleicht mal vorgehalten werden. Da Jesus hat gesagt, wer an den Sohn Gottes glaubt, hat das ewige Leben. Der braucht sich keine Gedanken mehr zu machen. Ist dann vielleicht doch die Hölle meine Zukunft? Nein, wer an den Sohn glaubt, hat das ewige Leben. Und dann hat Jesus noch eins draufgesetzt und hat gesagt, und der kommt nicht ins Gericht. Diese Dinge kommen nicht mehr ins Gericht, sie sind weg. Als du zu Jesus gekommen bist, dann bist du deine Sünden losgeworden. Er hat sie dir abgenommen. Ich will es mal so im Bild sagen. Wenn du heute im Jahre 2018 eine Sünde getan hast und du bereust diese Sünde, du hast sie Jesus gebracht, dann musst du das vorstellen wie eine Zeitreise. Gott nimmt dir von heute die Sünde weg, nimmt sie, trägt sie so durch die Zeit zurück auf das Jahr 33 oder 30, wo Jesus gekreuzigt ist, legt es auf Jesus drauf und Jesus wird das Lamm Gottes, das deine Sünde trägt. Er hat deine Sünde auf sich genommen, damit du die Sünde los bist. Und wenn du die jetzt los bist, brauchst du nicht mehr zu jammern, ach, kann Gott mir das vergeben? Er hat es doch weggenommen. Das ist die Grundlage der Heilsgewissheit, dass ich weiß, meine Sünde mag schrecklich sein, aber Jesus ist gekommen, um Sünder zu retten, Sünder selig zu machen. Und wie tut er das? Er tut es als das Lamm Gottes. Er nimmt meine Sünde, die ich verbracht habe, bringt sie durch die Zeiten zurück ans Kreuz und dann ist die Sünde weg. Und wenn ich mich noch erinnere an das, was damals falsch war, dann ist das die Erinnerung, die in meinem Gedächtnis ist, das ist Fleisch, das ist das Herz. Wenn dich dein Herz verklagt, Gott ist größer als dein Herz. Jetzt gibt es aber natürlich auch Gläubige, und ich zähle mich da auch rein, die stehen im Glauben und es kommt wieder Sünde vor. Es gab immer wieder Christen, die der Überzeugung waren, wenn ich ein echter Christ bin, ist mir vergeben, aber jetzt muss ich auch so leben. Wie wenn ich keine Sünden mehr habe. Wenn ich denke, ich bin mit knapp 18, durfte ich mich bekehren. Wenn man das zahlenmäßig rechnen könnte, habe ich bestimmt nach meiner Bekehrung mehr Sünden von der Zahl her getan, als in den paar Jahren davor. Das ist traurig, aber es ist so. Ich bin ein Mensch. Nicht das Gleiche wie damals. Es hat auch manche Versuchungen und manche Dinge gar nicht mehr gegeben, die vorher eine große Rolle gespielt haben, aber ich habe Sünde auf mich geladen. Wie ist das? Im 1. Johannesbrief, Kapitel 2, Vers 1 und 2, da schreibt Johannes, der schon sehr alt war, an Gläubige, die er ja kannte, die in so einer Lage sind. Meine Kindlein, alter Mann, redet gerne alle mit Kindern an. Meine Kindlein, solches habe ich euch geschrieben, auf dass ihr nicht sündigt. Also es steht fest, wir sollen nicht sündigen. Das ist und das bleibt so. So aber jemand sündigt, haben wir einen Fürsprecher bei dem Vater, Jesus Christus. Und derselbe ist die Versöhnung für unsere Sünde. Nicht aber für die unsere allein, sondern für die der ganzen Welt. Was heißt das konkret? Da hast du etwas Falsches getan. Du hast auch gewusst, dass das falsch ist. Aber aus Schwachheit oder aus einem dir unerklärbaren bösen Ding, Trieb, der noch in dir drin ist, hast du diese Sünde eingewilligt. Aber du hast gewusst, dass es nicht sein soll. Ich habe euch geschrieben, dass er nicht sündigt. Wir haben die Heilige Schrift. Da steht drin, was richtig und falsch ist. Meine Kindlein, das habe ich euch geschrieben, dass er nicht sündigt. Der Teufel aber macht uns die Sünde interessant. Und dann passiert das ganz schnell. Man naht der Sünde, man macht die Augen zu und dann steckt man vielleicht schon drin. Aber in dem Moment, wo der Teufel uns verführt hat, dann macht der Teufel was Neues. Dann erscheint der Teufel vor Gott. Und dann sagt er, siehste, der Rainer, damals bekehrt, predigt stundenlang mit wachsender Begeisterung, findet überhaupt kein Ende. Und da, dieser Gedanke und diese Tat, siehst du, was er wieder gemacht hat. Und ich müsste im Fußboden versinken, weil der Teufel ja eigentlich recht hat. Er ist der Verkläger der Brüder, so wird es mal genannt. Der verführt uns und im gleichen Augenblick, wo wir auf seinen Leib eingegangen sind, da kommt der Teufel schon und verklagt uns. Und in dem Moment, wo der Teufel seinen Mund aufmacht, tritt im himmlischen Heiligtum Jesus nach vorn. In der Offenbarung, da wird gesagt, er ist das Lamm, das erwürgt ist. Im Himmel sieht man noch seine Wundmale. Als das Lamm ist er da drüben. Und dann vertritt er uns. Wie ein Anwalt, da steht so ein Wort in der Aussprache, wie so ein Anwalt tritt er für uns ein. Ein Anwalt, der versucht, Gutes am Angeklagten zu finden. Aber Jesus macht noch mehr. Jeder im Himmel sieht seine durchbohrten Hände, seine durchbohrten Füße. Er ist das Lamm, das erwürgt ist. Und jeder im Himmel weiß, es ist bezahlt für die Sünde. Jesus hat für deine Sünde bezahlt. Und der Teufel muss schweigen. Auch für das, was jetzt wieder vorgekommen ist, hat er bezahlt. Allerdings ist das jetzt nicht wie mit der alten Sünde, die bereits bekannt ist. Diese neue Sünde, die sollte ich dann auch bekennen. Und dazu muss ich den Herrn um Kraft bitten, dass er mir hilft, dass ich erkenne, was ich da falsch gemacht habe. Und da heißt es im ersten Kapitel vom ersten Johannesbrief, wenn jemand sagt, er hat keine Sünde, so lügt er. Wenn wir aber unsere Sünde bekennen, ist er treu und gerecht und das Blut Jesu Christi macht uns rein von aller Sünde. Furcht vorm jüngsten Tag müssen Gottes Kinder nicht mehr haben, weil das, was wir unter das Kreuz gebracht haben, ist auf Golgatha gesühnt. Und das, was heute vorkommt, können wir unter das Kreuz bringen und wir werden es los und wir sind es los. Und wenn mir etwas nicht mehr bewusst ist, aber ich in der rechten Haltung vor Gott bin, dass ich weiß, ich bin ein Sünder, der verloren gehen müsste, Wenn ich in dieser Haltung bin und in dieser Haltung bleibe, dann bin ich in einer bußfertigen Haltung. Dann ist auch alles in Ordnung. Auch das, was ich gar nicht weiß. Denn Jesu Vergebungskraft ist so groß, dass er für die Sünde der ganzen Welt gestorben ist. Für alle. Jetzt sage ich es mal ganz extrem. Wenn hier ein Mörder und Vergewaltiger sitzen würde, wäre eine ganz schreckliche Sünde. Und mit Recht käme der lange ins Zuchthaus in Amerika, würden sie ihn auf elektrischen Stuhl bringen. Mit Recht. Aber wenn er seine Sünde bereut, ist vor Gott vergeben, egal was ist. Wenn ich aber denke, die Situation war so, ich konnte nicht anders, andere sind auch so, die sind noch nicht in so einer Situation, dann ist gar nichts vergeben. Dann werde ich verdammt sein und verloren sein. Aber wenn ich weiß, Herr, ich komme zu dir und bin nicht in der Lage, ein gutes Leben, ein richtiges Leben vor dir zu führen, dann stehe ich in der richtigen Weise vor Gott. Dieser Gedanke, ich könnte doch verloren gehen, das ist eine Furcht, deren Entwicklung in der Bibel geschildert ist. Darauf gehe ich jetzt gleich näher ein, wie es dazu gekommen ist, wie sich die Furcht auswirkt und dann aber auch, warum wir uns im Einzelnen nicht mehr fürchten müssen. Also ich sagte, Sorge bezieht sich vor allen Dingen auf Irdisches, was wir aber brauchen und nötig haben. Aber als Kind Gottes brauche ich diese Sorge mir nicht zu machen. Jesus steht mir bei und sorgt für mich. Furcht bezieht sich vor allen Dingen auf Geistliches. Und es gibt eine scheinbare Gottesfurcht, die aber keine wirkliche Gottesfurcht ist, sondern die uns unser Heil klein macht, die auch Kleinglauben ist. Indem ich nämlich Gott nicht vertraue, dass wirklich meine Sünde vergeben ist. Es gibt so einen Begriff, den nennt man Heilsgewissheit. Wenn ich ein Kind Gottes bin, darf ich Heilsgewissheit haben. Ein gläubiger Mensch hat vor über 200 Jahren in einem Lied geschrieben, bis zum Schwören kann ich's wissen, dass mein Schuldbrief ist zerrissen. Die Schulden, die ich hatte, dafür hat Jesus gebüßt. Was du bekannt hast, ist weg, ist im Meer versenkt, wo es am tiefsten ist, da mach dir keine Sorgen mehr. Und wenn du heute schwach bist, dass du wieder fällst, in einem anderen Lied hat es jemand ähnlich gesagt, darf ich wiederkommen mit derselben Schuld? Hast du nicht verloren endlich die Geduld? Und im letzten Vers heißt es, wahrlich, ich darf kommen mit der gleichen Schuld. Ich werde angenommen, du liebst in Geduld. So einen Herrn haben wir. Wenn du im Glauben stehst, bist du ein Kind Gottes und dir ist vergeben. Und du brauchst ihm nur immer wieder zu danken, wenn so eine Anfechtung kommt, dass er für alles gestorben ist. Aber nicht mehr darum betteln, Herr, vergib mir doch. Er hat vergeben. Und wenn du sagst, vergib mir doch, lästerst du ihm eigentlich nicht absichtlich, aber weil du ihm nicht richtig vertraust. Nun aber wollen wir uns dem Wort Furcht noch ein Stückchen näher zuwenden. Was sagt die Bibel? Wir gehen mal die Schrift so entlang über Furcht. Als Gott die Menschen geschaffen hatte, sagte ich gestern, war der Tod nicht eingeplant. Aber auch Furcht war nicht eingeplant. Im Paradies war alles harmonisch. Die Menschen hatten keine Furcht. Warum? Weil es keine Sünde gab. Erst mit dem Aufkommen der Sünde ist die Furcht eingetreten. Die Furcht ist die realistische Reaktion des sündigen Menschen auf den heiligen Gott. In 1. Mose 3, Vers 10, da wird berichtet, was nach dem Sündenfall kam. Gott ging durchs Paradies und Adam und Eva versteckten sich im Unterholz. Das heißt, sie suchten einen Platz, wo sie den Blicken Gottes nicht begegnen mussten. Und dann fragt Gott Adam, wo bist du? Adam, das Wort Adam für den ersten Menschen, kommt in der hebräischen Sprache von dem Wort Erde. Erde heißt Adama im Hebräischen und der erste Mensch heißt der von der Erde genommene, Adam. Und Adam sprach, ich hörte deine Stimme im Garten und fürchtete mich, denn ich bin nackt, darum versteckte ich mich. Da wird das erste Mal erwähnt, dass ein Mensch sich fürchtete. Aber der kommt natürlich nicht mit dem Hintergrund raus, dass sie gesündigt haben, sondern der kommt raus und sagt, ach, ich kann doch eigentlich dir nicht über den Weg laufen, ich bin nackt. Und da stellt Gott ihm eine Rückfrage, Adam, hast du von dem Baum gegessen? Und dann schiebt er sofort die Schuld auf seine Frau ab. Die Frau, die du mir gegeben hast, die gab mir. Wisst ihr, dieser Satz, der ist eine Anklage gegen seine Frau. Zuerst war Harmonie zwischen ihm und seiner Frau, ein größtes Glück, als sie geschaffen wurde. Da hat er das Bein von meinem Bein, man wird sie Männin heißen. Und jetzt sagte die, das Weib, der alten Lutherbibel steht ja immer Weib. Und da steckt an der Stelle wirklich ein bisschen Verachtung drin. Das Weib, das du mir zugesellt hast. Hätte ich mal selber eine gemacht, die wäre besser gewesen. Aber du, es ist eine Anklage gegen Gott. Die Furcht kam auf nach der Sünde. Das ist die realistische Folge auf die Sünde. Und dann, nach dem Sündenfall, geht es weiter mit der Sünde, mit der Furcht. Als das erste Kapitalverbrechen geschehen ist. Das war, als Kain seinen Bruder Abel umgebracht hatte. Da heißt es, Kain aber sprach zu dem Herrn, meine Sünde ist größer, denn dass sie mir vergeben werden könnte. Siehe, du treibst mich heute aus dem Lande und ich muss mich vor deinem Angesicht verbergen und ich muss unstet und flüchtig sein auf Erden. So wird mir es gehen, dass mich totschlägt, wer mich findet. Aber der Herr sprach zu ihm, nein, sondern wer keinen totschlägt, das soll siebenfältig gerecht werden. Und der Herr machte ein Zeichen an Kain, dass ihn niemand erschlüge, wer ihn träfe. Da ist Angst. Angst vor der Rache der anderen für das Verbrechen, das er begangen hat. Angst um sein Leben. Und dann kann man in der Schrift sehen, eine ständige Entwicklung der Furcht bei den Menschen. Das geht so weit, dass Gott einmal Israel bestrafen muss wegen einem Ungehorsam des David. Er hat eine Volkszählung durchgeführt, die hätte er nicht durchführen dürfen. Und jetzt sagt Gott, jetzt kommt eine Strafe. Und dann lässt Gott ihm wählen zwischen der Pest, einer furchtbaren Seuche, die massenhaft Menschen wegreißt, oder Krieg. Und dann sagt er, die Pest. Denn in die Hände von Menschen fallen, das ist viel schlimmer. Diese Furcht, die Kain hatte, die zieht sich durch die Geschichte hindurch. Der sündige Mensch hat immer wieder mit Furcht zu tun. Die Menschen haben mit ihrer Sünde aber ein ganz schreckliches Problem auf die gesamte Schöpfung gebracht. Die Tiere, die gelebt haben, die haben sich nicht gefürchtet, vor niemand und nichts. Die waren im Paradies, normal dort im Leben, da gab es keine Furcht. Aber nach der Sintflut, da sagt Gott, Furcht und Schrecken für euch sei über alle Tiere auf Erden und über alle Vögel unter dem Himmel und über alles, was auf Erden kriecht und über alles Fische im Meer, in eure Hände seien sie gegeben. Mit einem Mal geht die Furcht sogar bis ins Tierreich hinein. Und wenn er das mal so beobachtet, was ist so ein kleines Tier, eine Maus oder ein kleiner Vogel, die haben immer nur zwei Dinge im Kopf. Wo finde ich was zu fressen? Und hoffentlich frisst mich keiner. Wir haben jetzt so ein Häuschen da in Frankeneck, wo ich wohne. Ich hatte früher immer Dienstwohnung. Und jetzt mussten wir uns was kaufen, weil ich ja die alte Stelle nicht mehr hatte. Und ein schönes Häuschen, Garten dran, hätte ich gar nicht so groß gewollt, aber man kann sich das auch nicht immer aussuchen. Und draußen haben wir eine Terrasse. Und da davor ist ein Baum. Und in diesem Baum sind Elstern. Die sind dabei, sich ein Nest zu bauen. Meine Frau, die hat so eine Eigenart, die füttert jeden Vogel. Überall. Das ist also schon. Naja, gut, jeder hat so seinen Einfall. Die hat immer Angst, dass ein Vogel was wehtun könnte oder ein anderen Tier, die kümmert sich um jedes Tierchen da. Hat sie Amseln schon da vom Tod gerettet und weiß nicht alles. Müsste schon eine Lebensrettungsmedaille kriegen. So, aber jetzt kommt das Problem. Die kleinen Vögel, jede Menge, die sie füttert, das sind manchmal 30, 40 auf der Terrasse jetzt. Im Winter durch die vielen Körner, die haben sie immer angezogen. Aber die Elstern fressen gerne Vögel. Und jetzt bauen die just in dem Baum uns gegenüber ein Nest. Mein Sohn war kurz zum Besuch und da sah das Problem, der hat das Nest runtergeholt. Es war noch nicht fertig. Aber Elstern bauen neu. Sie sind schon wieder so weit, wie bevor der da war. Ich klettere da nicht hoch. Erstens mal, bei mir bricht jeder Baum. Das ist das eine Ding und da liege ich unten. Und ich mache das nicht. Aber ist interessant. Und jetzt sagte ich, ich sage, soll ich einen Baum fällen? Und sagt er, nee, die sind so unglücklich. Die jammern ja auch, die hört man auch da draußen. Jeder will fressen und alle haben Angst, gefressen zu werden. Das ist über die ganze Schöpfung gekommen. In der Bibel wird mal vom tausendjährigen Reich gesagt, dass dort ein Schaf und ein Löwe zusammen Stroh frisst, dass das nicht mehr gibt. Heute frisst einfach der Schaf den Löwen auf. Oder umgekehrt. Wollte mal sehen, ob schon welche Schafe. Aber damals, aber in der Ewigkeit, im tausendjährigen Reich wird das Problem nicht mehr da sein. Aber durch die Sünde hat sich die Furcht über die Menschen hinaus bis ins Tierreich entwickelt. Im Römerbrief schreibt der Apostel Paulus: Wir wissen, dass alle Kreatur sehnt sich mit uns und ängstigt sich immer da. Die sehnen sich nach der Offenbarung der Kinder Gottes, steht da. Die sehnen sich, wenn endlich diese Verhältnisse auf der gefallenen Erde mal ein Ende nehmen werden. Die Folge der Sünde war Furcht bei Menschen, war Einsamkeit zwischen den Menschen, waren Probleme, die der Sünder hatte, weil er Furcht haben muss vor der Folge seiner Sünde. Und die Furcht ist bis ins Tierreich hineingegangen. Auch ohne dass man gläubig ist, begegnet einem Furcht. Das hängt nicht mit dem Glauben zusammen. Manchmal versuchen uns ja Heiden zu sagen, Gottlose, wir würden den Leuten Angst machen. Mir hat das mal einer gesagt, ihr könnt Menschen ja immer nur Angst machen. Nein, in dem Moment, wo ein Mensch realistisch ist und merkt, was er ist, und wo er auch nur eine kleine Ahnung bekommt, dass es einen Gott gibt, der rein und heilig ist, und dass dieser Gott, der alles in der Hand hat, einmal Gerechtigkeit herstellt, da muss der Mensch in Furcht erstarren. Ich habe mal so ein paar letzte Worte von Menschen aus der Vergangenheit mir aus dem Internet gesucht, da wird ja vieles veröffentlicht. Da gab es einen mittelalterlichen Staatsmann, Cesare Borgia, war einer der korrupten Politiker der Zeit, der über viel Leichen gegangen ist. Reich geworden, hat seine ganze Sippschaft in höchste Stellen gebracht, bis zum Papst. Und jetzt steht er vorm Tod. Und dann sagt er, ich habe für alles Vorsorge getroffen im Laufe meines Lebens, nur nicht für den Tod. Und jetzt muss ich völlig unvorbereitet sterben. Hat Furcht vor dem, was da kommt. In Bergzabern, wo ich bis vor 20 Jahren Prediger war, da lebte eine Jüdin. Bergzabern hatte vor Hitler viele Juden, ist nur eine einzige zurückgekommen. Die war sehr bekannt, war eine sehr feine Frau, alte Dame, ich habe sie mit weit über 80 da so kennengelernt, sie wohnt in unserer Nachbarschaft. Und nachdem sie gestorben ist, sie wurde beerdigt, war sehr angesehen auch im Ort dann, da wurde ein Brief von ihr bekannt, den sie einer Freundin geschrieben hat. Und sie schrieb, ich habe so viel Schweres durchmachen müssen. Und jetzt im Alter habe ich die Probleme, die das Alter mit sich bringt. Und jetzt stehe ich vor dem Großen, ich weiß nicht, was da kommt und habe Angst. Die hatte keinen Glauben. Sie war Jüdin von Abstammung her. Und jetzt steht sie da und sagt, ich weiß nicht, was da kommt. Das ist meine Zukunft. Es ist wie bei denen im Mittelalter dasselbe geblieben. Ein anderer, ein englischer Philosoph, ein Atheist, Hobbes, ich weiß nicht, wie man den ausspricht, Thomas Hobbes. Ich stehe vor einem furchtbaren Sprung in die Finsternis. Und ich weiß nicht, wohin es geht. David Hume, einer der Väter des Atheismus, der kam noch weiter. Seine letzten Worte waren, ich bin in der Flamme. Und seine Verzweiflung war so schrecklich, dass dem Menschen Angst und Bange wurde in seiner Umgebung. Sir Thomas Scott, der einstige Präsident des Oberhauptes von England. Bis zu diesem Augenblick dachte ich, es gebe weder Gott noch die Hölle. Jetzt weiß und fürchte ich, dass es beides gibt. Und ich bin dem Verderben ausgeliefert durch des gerechten Urteil des Allmächtigen. Vielleicht hat der ein oder andere von den Russlanddeutschen mal den Namen Jagoda gehört. Das war einer der furchtbarsten Henker Stalins. Der hat ja solche Blutrichter gehabt, die da in 30er Jahren massenhaft Leute exekutieren ließen. Er ist dann selber, die haben ja immer ihre eigenen Leute nach oben gebracht, getötet worden. Und seine letzten Worte waren, es muss einen Gott geben, er bestraft mich jetzt wegen all meiner Verbrechen. Das war das Letzte, was er gesagt hat. Sobald der Mensch realistisch wird und die Wahrheit sieht, sieht er immer, es gibt Gott. Man musste innerlich und äußerlich blind sein, wenn nicht irgendwann einem das aufgeht. Und dann sieht man, wie man ist. Und dann weiß man, ich kann vor diesem Gott nicht bestehen. Voltaire, der bedeutendste Philosoph der Aufklärung. Die Aufklärung, das ist ja die Bande oder diese Ideengruppe, die den ganzen Atheismus in die Welt gebracht hat. Von dem wird berichtet, wie er starb und die Pflegerin sagt, ich möchte nie wieder einen Menschen so sterben sehen. In einer solchen Angst und in einer solchen Verzweiflung. Furcht, sobald man denkt, wie es weitergehen müsste. Und das ist richtig. Dass Menschen ohne Jesus in Furcht leben müssen, ist normal. Im Hebräerbrief, Kapitel 10, Vers 31, da heißt es, schrecklich ist es, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Wir haben in Deutschland heute langsam genauso viele Leichenverbrennungen wie Beerdigungen. Der Hintergrund, wie das mal aufgekommen ist, das ist erst vor ungefähr 150 Jahren aufgekommen. Und zwar haben die Freimaurer in der Stadt Jena das erste Krematorium gebaut, was überhaupt in Deutschland gab. Der Hintergrund war der, dass sie sagten, wenn wir verbrannt sind, sind wir weg. Das ist natürlich närrisch. Für Gott ist es eine Kleinigkeit, auch die Verbrannten wieder stehen zu lassen. Und dann werden sie vor dem jüngsten Gericht stehen und werden auf 100 Fragen nicht eine Antwort. In der Offenbarung, am Ende der Zeiten, da wird in Offenbarung 11 geschrieben, und ich sah einen großen weißen Stuhl, das ist ein Gerichtsstuhl, wo der Richter sitzt, und dem, der drauf saß, vor seinem Angesicht floh die Erde und der Himmel, und ihnen war keine Stätte mehr gefunden. Sogar die Erde als Planet und das Firmament, wo ja all das Schlimme passiert ist, was es je gab, flieht am jüngsten Tag noch vor Gottes Angesicht. Furcht ist die logische Reaktion auf den heiligen Gott. Weil alles schmutzig, alles sündig, alles verurteilungsfähig ist. Deswegen muss die Furcht kommen. Solange ich nicht weiß, dass Jesus für meine Sünde gestorben ist, werde ich in diesem Banne der Furcht leben. Da war im Alten Testament der Prophet Jesaja. Das war wirklich ein Mensch, der ein heiliges Leben führte. Man sagt, sein Buch ist das Evangelium des Alten Testamentes. So viel wird von Jesus dort gesprochen. Und gerade Jesaja 53. Aber als er berufen wurde zum Prophet, ganz am Anfang, da wusste er das alles ja noch nicht. Und dann wird berichtet, sogar das Jahr, genau Jahr und Zeit, dass er entrückt war in den himmlischen Thronsaal. Und dann sah er den Saum des Mantels Gottes. Und er sah die Seraphine um Gott. Seraphine sind besondere Engel mit 6 Flügeln. Und sie loben Gott. Heilig, heilig rufen sie sich gegenseitig zu. Ist der Herr Zebaoth, alle Lande sind seiner Ehre voll. Und wie der Jesaja das sieht, schreit er auf und ruft: Wehe mir, ich vergehe, denn ich bin unreiner Lippen. Und ich wohne unter einem Volk von unreinen Lippen, denn ich habe den König, den Herrn Zebaoth, gesehen mit meinen Augen. Er wusste, die Menschen, unter denen er wohnt, sein Volk, die Juden, das auserwählte Volk, ist ein Volk von unreinen Lippen. Schmutzige Worte, hinterhältige Worte, boshafte Worte, alles ist über ihre Lippen gekommen. Und dann muss er sagen, ich selber habe auch Böses gesagt. Wehe mir, ich vergehe, denn ich bin unreiner Lippen. Ich habe mich mal mit den orthodoxen Popen unterhalten, vor Jahren. Und ich wusste, dass die Orthodoxen in ihrem Gottesdienst lange Liturgien machen, im Kirchenslawisch. Das ist ein Russisch, was man als Russe gar nicht so einfach versteht. Sehr schwierig, man muss sich da reinhören und reindenken, sonst versteht man gar nicht, was die Popen singen. Und da habe ich den gefragt, warum kommt ihr denn nicht mit normaler Sprache auf die Menschen zu? Dann verstehen die doch, was der Glaube ist. Und dann sagte der mir, das Russisch ist eine so schmutzige Sprache, mit so viel Flüchen, Schimpfwörtern und schmutzigen Begriffen, dass man Heiliges nie mit solchen Worten benennen soll. Nun, ich habe Russisch gelernt. Ich war der schlechteste Schüler aus meiner ganzen Klasse in Russisch. Und bloß weil der Lehrer barmherzig ist, hat er mich nicht sitzen bleiben lassen. Ich habe mir immer nur so gemerkt, Kolbasa und Chleb und Maslo und Moloko und so, alles andere. Rabotti habe ich schon vergessen. Also da war nicht viel. Mir haben da andere gesagt, die ich das erzählte. Wir haben eine Schwester bei uns, die mit fast 80 Jahren sich bekehrt hat. Hat ein schweres Leben geführt. Sie war im Gulag in Russland. Und ich sage dir, was der Pope mir gesagt hat. Und er sagt, so stimmt schon. Die Sprache ist schlimm, wie sie reden. Viel schlimmer als in Deutschland. Ja auch. In Deutschland werden ja heute auch Begriffe genutzt. Da hätte mein Vater mir eins drüber gegeben, wenn ich nur ein Wort davon so öffentlich gesagt hätte. Aber ist so. Jesaja wusste, was ich geredet habe, was mein Leben war. Ich wohne unter einem Volk von unreinen Lippen und ich muss vergehen. Furcht ist die normale Reaktion des Menschen auf den heiligen Gott. Weil er so groß, so heilig ist und ich so klein, so schmutzig, so gering, wird jeder vor Gott Furcht haben müssen. Aber als Jesus-Jünger brauchen wir nicht solche unnötige Furcht. Ich habe das ja am Anfang schon gesagt. Jesus hat unsere Sünde vergeben. Er hat es nach Golgatha genommen. Es ist mehr versenkt, wo es am tiefsten ist. Und wenn uns das Herz verklagt, wo wir gläubig sind, Gott ist größer als unser Herz. Aber im Römer 5, Vers 1, da steht auch ein interessantes Wort. Nun wir denn sind gerecht geworden durch den Glauben, haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Wenn uns unsere Sünde weggenommen ist, wenn wir Vergebung haben, weil Jesus für uns gestorben ist, da haben wir jetzt Frieden mit Gott. Vorher musste man permanent Angst haben vor diesem Gott. Wehe mir, ich vergehe, denn ich bin unreiner Lippen und wohne in einem Volk von unreinen Lippen. Aber jetzt, wo wir Vergebung haben, haben wir Frieden mit Gott. Vor 3-4 Wochen ist Billy Graham gestorben. Bekanntester Evangelist der Welt. Wahrscheinlich der Prediger, der zahlenmäßig mit seiner Botschaft die meisten Menschen erreicht hat. Sie reden von 40, manche reden von 70 Millionen, vor denen er je gesprochen hat. Er hat auch verschiedene Bücher geschrieben. Einer seiner wichtigsten heißt Frieden mit Gott. Und da hat er das so deutlich gemacht. Wir stehen, haben Gott nicht mehr als Feind, sondern wir haben Frieden mit Gott. Warum? Weil wir gerecht geworden sind. Und da brauche ich nicht mehr Angst zu haben, wenn ich Frieden mit Gott habe. Wenn kein Frieden ist, da muss ich Angst haben, aber ich habe Frieden mit Gott. Und wir sind Gottes Kinder geworden. Römer 8, Vers 15. Denn ihr habt nicht einen knechtischen Geist empfangen, dass ihr abermals fürchten müsstet, sondern ihr habt einen kindlichen Geist empfangen, durch welcher wir rufen, aber lieber Vater. Wir haben einen Geist von Gott bekommen, der uns Frieden gibt, durch den wir nicht mehr sagen müssen, wehe mir, ich habe den Herrn gesehen, sondern durch den wir, wenn wir vor ihm stehen, Abba sagen können. Abba ist die Koseform von Vater. Also im Deutschen sagt man manchmal Papa. Bei uns war das nicht zu Hause üblich, Vater zu sagen. Wir haben Papa gesagt zu meinem Vater. Und wenn der Vater einem besonders wichtig war, dann sagte man Papi. Und so wie das im Deutschen das Papi gibt, so gibt es in der griechischen Sprache für dieses Wort, oder in der Hebräischen in dem Fall, ist ein Lehnwort da drin, dieses Wort Abba. Dieses, ich bin doch sein Kind. Ich kann vertrauensvoll zu ihm kommen. Ich habe Frieden mit ihm, aber ich habe nicht nur Frieden mit ihm. Er ist mein Vater geworden. Ein furchterfülltes Leben nimmt Gott die Ehre. Wenn ich als Gläubiger noch diese Angst habe vor dem lebendigen Gott, dann nehme ich Gott Ehre. Denn er hat es doch zugesagt, es ist alles vergeben, du bist mein Kind. Und wenn ich jetzt in Furcht vor ihm stehe, stelle ich in Zweifel. Und wenn ich das in Zweifel stelle, ist es eigentlich, nehme ich Gott die Ehre, ich vertraue ihm nicht richtig. In 1. Johannesbrief, Kapitel 4, Vers 18 heißt es, Furcht ist nicht in der Liebe. Sondern die völlige Liebe treibt die Furcht aus, denn die Furcht hat Pein. Wer sich aber fürchtet, der ist nicht recht völlig in der Liebe. Jetzt könnte einer sagen, was hat denn das mit Gott zu tun? Nun, im selben Brief heißt es, wer nicht lieb hat, kennt Gott nicht, denn Gott ist die Liebe. Wenn ich in Gott bin und Gott die Liebe ist, dann darf diese Angst vor einem strafenden Gott nicht mehr mich begleiten. Ich weiß, er ist mein liebender Vater. Ich weiß, ich habe eine Heimat bei ihm. Er hat ein Vaterhaus, in dem Jesus mir eine Wohnung bereitet hat. Ich brauche nicht mehr Angst zu haben. Wir haben erkannt und geglaubt, heißt dort, die Liebe, die Gott zu uns hat. Gott ist die Liebe und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Wenn uns solche Angst vor Gott aufkommt, als Gläubige, dann sagt einfach das, Herr, hab Dank, dass ich keine Angst haben muss. Es gibt einige, besonders aus dem pfingsterischen und charismatischen Bereich, die meinen dann immer, den Teufel befehlen zu müssen, dass der Teufel verschwinden soll. So wie Jesus einmal das so in der Wüste gemacht hat, weiche von mir, Satan. Ich warne davor, diesen Weg zu gehen. Der Teufel, das ist nicht der, mit dem wir reden sollten. Statt dem Teufel was zu gebieten, wo der sich halb totlacht, weil er weiß, was wir für schwache Kreaturen sind, sollten wir lieber zu Jesus kommen und ihm bitten, Herr, steh mir doch an dieser Stelle bei. Nicht da lange rumexperimentieren und den Teufel was gebieten oder sonst was, wozu wir überhaupt keinen Auftrag haben, sondern uns an Jesus halten und dann können wir ganz geborgen sein. Durch sein Wort, durch den Zuspruch, hilft Gott seinen Kindern, mit der Furcht fertig zu werden. Das findet sich im Alten Testament und im Neuen. Ja, wie kommen wir zu solcher Geborgenheit. Alles, was wir geistlich geschenkt bekommen, bekommen wir durch das Wort Gottes. Der Glaube kommt durch das Wort Gottes. So kommt der Glaube aus der Predigt und die Predigt aus dem Wort Gottes, steht im Römerbrief. Aber auch diese Geborgenheit kommt aus dem Wort Gottes, dass ich weiß, mir ist vergeben. Ich habe öfter mal seelsorgerliche Gespräche, wo der eine oder andere an seiner Rettung zweifelt und an der Vergebung zweifelt. Ich habe das selber auch eine Zeit lang durchgemacht. Das ist eine Krise, durch die mancher im Anfang seines Glaubens gehen muss. Aber das ist eine Anfangserkrankheit. Und ich gebe dann fast jedem dieses Wort aus dem ersten Johannesbrief mit, was mir damals jemand gesagt hat. Wir haben einen Fürsprecher bei dem Vater, Jesus Christus, der gerecht ist. Und er ist die Versöhnung nicht nur für unsere, sondern für die Sünde der ganzen Welt. Und mir hatte damals ein Bruder gesagt, was bist du für ein hochmütiger Tropf? Dass du denkst, Jesus hat alle Sünde der Welt vollbracht, aber du bist ein so starker Mensch, dass du eine Sünde geschafft hast, die ganze Welt zusammen nicht fertig gemacht hat. Du hast im Vergleich zur Welt wenig Sünde. Für dich selber schon viel. Das hätte dich in die Verdammnis gebracht, aber im Vergleich zur Welt. Und von daher kann man geborgen sein. Nun, weil die Furcht eine Konsequenz der Sünde ist, musste Gott immer wieder mal Menschen das so sagen, fürchte dich. Und man könnte jetzt die ganze Bibel durchgehen, von Abraham über Josua und Elia und Jesaja, immer wieder sagt Gott zu diesen Leuten, fürchte dich nicht. Weil die Erfahrungen, die man mit Gott macht, einen wirklich manchmal in Furcht bringen kann. Aber Gott sagt, du fürchte dich nicht, ich bin doch an deiner Seite, ich bin doch nicht dein Feind. Als Josua zum Nachfolger des Mose ernannt wurde. Da war eigentlich die Aufgabe viel zu groß für ihn. Mose war eine bewährte Person. Über 40 Jahre führte er das Volk. Der wurde zwar immer wieder angegriffen, aber er hat sich immer wieder durchgesetzt. Und Josua, der war immer nur so der zweite Mann. Und jetzt sollte Josua der Nachfolger des Mose werden. Mose hat sein Amt mit 80 Jahren übernommen. Da gehen manche dann wirklich in Ruhestand. Ich habe mir so vorgestellt, wenn ich bis 80 vielleicht dürfte, wäre mir das schön. Mose hat mit 80 ja schon mal richtig angefangen. Ich wüsste, wie alt Josua war, als er berufen wurde. Steht alles genau in der Bibel. Er steht, er wurde 110 Jahre alt, so alt wurde er. Und 17 Jahre hat er gewirkt. Wer auch bloß ein bisschen rechnen konnte, weiß, 93 war er. Mit 93 wird er beauftragt, Israel zu führen und das Land Kanaan von den Feinden zu befreien, als General. Menschlich eine viel zu große Aufgabe. Aber Gott hat ihm die Aufgabe gegeben. Gott hat gesagt, du, ich bin bei dir und jetzt, wie ich mit Mose war, so will ich auch mit dir sein. Und jetzt fürchte dich nicht. Du hast so eine heilserfüllende Aufgabe wahrzunehmen. Auch Elia, der manchmal sehr mutig sein konnte für Gott, als er gegen den Baalspriester ging und dann verzweifelt am Boden lag. Immer wieder sprach Gott ihm an, fürchte dich nicht. Dann gibt es so Aussagen im Alten Testament, die gehen eigentlich an alle Menschen bis zu unserer Zeit. Das sind nicht so persönliche Ansprachen. Jesaja 41, Vers 10, fürchte dich nicht. Ich bin mit dir, weiche nicht, denn ich bin dein Gott. Ich stärke dich. Ich helfe dir auch. Ich erhalte dich durch die rechte Hand meiner Gerechtigkeit. Fürchte dich nicht. Das bekannteste Wort in die Richtung, Jesaja 43, Vers 1. Nun spricht der Herr, der dich geschaffen hat, Jakob, und dich gemacht hat, Israel. Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Und wenn dann Israel sich überlegt, aber was kann denn noch alles schrecklich sein? Der Teufel kann uns vernichten. So wie einst die Ägypter im Schilfmeer ersoffen sind, so können wir alle untergehen. Dann legt Gott noch eins zu und sagt, denn so du durchs Wasser gehst, will ich bei dir sein, dass dich die Ströme nicht sollen ersäufen. Und so du ins Feuer gehst, sollst du nicht brennen, und die Flamme soll dich nicht versenken. Denn ich bin der Herr, dein Gott, der Heilige in Israel, der Heiland. Ich habe Ägypten für dich als Lösegeld gegeben, Mohren und Seba an deiner Stadt. So viele Verheißungen und Versprechungen. Wo es um Glaubensfragen geht, fürchte dich nicht. Das, was Jesaja damals ankündigte, oder was durch ihn gesagt wurde, waren Worte, die für Israel besonders wichtig waren, als sie zurückkehrten aus Babylon. Fürchte dich nicht, dorthin jetzt zu gehen. Ich bin bei dir. Dir kann nichts passieren. Gott hat für dich das gelobte Land bestimmt und deswegen darfst du jetzt auch dahin gehen. Im Neuen Testament wird diese Wendung auch immer wieder verwendet. So zum Beispiel, Josef kriegt das gesagt. Als Josef merkte, dass Maria schwanger ist, da ging er davon aus, die hat ihn irgendwie betrogen. Und da war eine furchtbare Situation. Maria hätte gesteinigt werden können, aber er hatte sie lieb, der wollte das nicht. Und dann wollte er sich irgendwie aus der Staube machen. Weil er sich sagte, gut, dann wird man die Maria schon in Ruhe lassen, man wird mir alles in die Schuhe schieben. Ich will das nicht so, dass sie zugrunde geht. Und da kommt ein Engel, in dem er aber noch so gedachte, siehe, da erschien ihm ein Engel des Herrn im Traum und sprach, Josef, du Sohn Davids, fürchte dich nicht, Maria, dein Gemahl zu dir zu nehmen, denn das in ihr geboren ist, das ist von dem Heiligen Geist. Jesus war ja der, der uns retten sollte. Und jetzt geht es wieder ums Heil. Und Josef hat gesagt, Josef, du hast jetzt eine wichtige Aufgabe. Du musst deine Braut zu dir nehmen, hier steht dein Gemahl, und ihr werdet jetzt zusammen sein und ihr werdet das Kind aufziehen müssen. Fürchte dich nicht. Maria wird das auch gesagt, Zacharias wird das gesagt. Als er im Alter nochmal erfährt, er wird einen Sohn haben, der viel, viel Probleme bekommen wird, weil er der Vorläufer des Jesus ist. Fürchte dich nicht, Zacharias. Denn dein Gebet ist erhört und dein Weib wird dir einen Sohn gebären. Dessen Namen sollst du Johannes heißen. Auch Jesus hat immer wieder einmal Menschen so zugerufen, fürchte dich nicht, glaube nur. Zum Beispiel, als der Jairus, von dem wir gestern gehört haben, fürchte dich nicht, glaube nur, vertrau mir. Das ganze Neue Testament, überall sind Worte, wo diese Wendung drin kommt. Bei Matthäus 1,20, das habe ich schon zitiert, bei Lukas 1,30, und der Engel sprach zu ihr, fürchte dich nicht, Maria, du hast Gnade gefunden vor Gott. Und dann gibt es vielfältige andere Stellen. Eine, die im Anschluss an das Wort steht, was wir heute Vormittag gehört haben, fürchte dich nicht, das geht an die Gläubigen, du kleine Herde, denn es ist deines Vaters Wohlgefallen, euch das Reich zu geben. Als Jesus einzieht in Jerusalem, da wird in Johannes 12, Vers 15 zitiert, fürchte dich nicht, du Tochter Zion, siehe, dein König kommt, reitend auf einen Eselsfüllen. Und jetzt könnte man noch viel, viel andere Worte rausfinden. Ich will nur noch eins aus der Offenbarung nennen. Da ist eine Gemeinde, in der viele für Jesus das Leben lassen mussten, in der Zeit der Märtyrer. Und da heißt es, fürchte dich vor der keinen, was du leiden wirst. Siehe, der Teufel wird etliche von euch ins Gefängnis werfen, auf das ihr versucht werdet und werdet Trübsal haben 10 Tage. Sei getrost bis an den Tod, so wirst du die Krone des Lebens haben. Und dem Johannes sagte Gott selbst auf der Insel Patmos, wo Johannes interniert war, als er ihm begegnete, fürchte dich nicht, ich bin der Erste und der Letzte. Wir haben das bei den drei Themen gesehen. Es gibt keinen Grund zur absoluten Furcht. Nicht mal im Angesicht des Todes. Da hat Jesus gesagt, weinet nicht. Denn was da kommt, ist doch alles in meiner Hand. Weinet nicht, ich habe es doch alles in der Hand. Heute Morgen, sorgt nicht. Und jetzt diese ausführliche Ansage, fürchte dich nicht. Er spricht uns Mut zu, dass wir ohne Furcht durch dieses Leben gehen können. Und wir wollen uns noch mal ein kleines Stück diesen Aussagen aus Lukas 12 zuwenden. Fürchte dich nicht, du kleine Herde, denn es ist eures Vaters Wohlgefallen, euch das Reich zu geben. Verkauft, was ihr habt, und gebt Almosen, macht euch Beutel, die nicht veralten, ein Schatz, der nimmer abnimmt im Himmel, da kein Dieb zukommt, den keine Motten fressen, denn wo euer Schatz ist, da ist euer Herz. Fürchte dich nicht, du kleine Herde. Da werden die Christen mit einer Herde verglichen. Das Bild kommt ja öfter vor. Er, der Hirte, wird die Schafe. Und nun spricht Jesus die Gläubigen an und sagt, fürchte dich nicht, du kleine Herde. Wir werden ja als eine kleine Herde bezeichnet. Einmal steht in der Bibel, die Heiligen haben abgenommen. Jetzt seht euch mal in Deutschland um. Das geistliche Leben ist weniger geworden. Es gab zu anderen Zeiten viel mehr Gläubige. Und wenn ich mir heute vorstellen würde, heute, der Zuzug aus Russland wäre nicht gekommen seit 30 Jahren, dann wäre das so erbärmlich, was es noch in Deutschland gibt. Die paar kleinen Gemeinden von hier, mit ein paar durchgedrehten Pfingstpredigern und Charismatikern und einer Kirche, die teilweise glaubenslos und leer ist, erst durch diesen Zuzug hat es wieder so eine Art Blutzufuhr gegeben unter die Christen. Und trotzdem sind wir Christen eine kleine Herde. Die evangelische Kirche, die zählt einmal im Jahr, wie viele Leute in Gottesdienst gehen. Es gibt einen Zähltag, der liegt irgendwann im Juni. Da ist kein Feiertag in der Nähe, sondern ein normaler Gottesdiensttag. Und da müssen alle Pfarrer zählen, wie viele in der Kirche waren. Und dann hat man ermittelt, dass so seit Jahren von den evangelischen Kirchenmitgliedern nur 1,8 bis 2,2% der Mitglieder in die Kirche gehen. Das sind so ungefähr 250.000 in Deutschland. Das mehr geht nicht mehr. So gottlos ist unser Land geworden. Wir haben mittlerweile einen Zulauf von Musulmanen. Jede Menge sind da ja gekommen. Frau Merkel hat sie ja nochmal eingeladen, damit sie hier ihre islamische Republik errichten können oder was auch immer. Auf jeden Fall schätzt man, dass es ungefähr 6 bis 7 Millionen Muselmänner in Deutschland schon gibt oder Frauen oder Muslime. Man sieht sie ja überall. Von denen geht jeder Zweite wenigstens einmal im Monat in seine Moschee. Das heißt 3 Millionen gegen 250.000 Evangelische. Katholiken gehen noch ein bisschen mehr in die Kirche, da kommt noch eine Zahl dazu. Aber wir sind bereits in einem Land, wo es mehr Anhänger der Götzen gibt, die ihren Götzen verehren, den Allah, als es die gibt, die um Gott wissen und noch in die Kirche gehen. Das wird noch finster. Es ist schon traurig. Müssen wir darüber aber verzweifeln. Jesus hat immer gewusst, die Christen sind eine kleine Herde. Und ich bin mir nicht mal sicher, ob die Kirchengänger, wenn man die alle zusammenzählt, ob die wirklich alle zu der Herde gehören. Es sind vielleicht noch weniger. Aber Jesus sagt, wenn er auch nur wenige seid, fürchte dich nicht, du kleine Herde. Es ist des Vaters Wohlgefallen, dir das Reich zu geben. Manchmal kommt den ein oder anderen, gerade jungen Menschen, so der Gedanke auf, wenn wir durch die überwiegende Mehrheit der Menschen bei uns glauben, dass die Welt durch eine Entwicklung entstanden ist und nicht durch eine Schöpfung, können die denn alle so dumm sein? Und wenn man dann vielleicht noch selbst durch Schuld ein Problem auf sich geladen hat, was einen aufs Herz drückt, dann kommt den ein oder anderen der Gedanke, stimmt das denn alles mit dem Glauben? Meine Eltern haben geglaubt, aber die lebten ja in Russland dort. Waldläufer da sind und so, aber nicht in so einem hochentwickelten Ding wie hier. Kann denn das alles stimmen? Und es gibt manchen, der weggegangen ist. Besonders die, die mal so in der Nähe des Glaubens waren. Ich habe seit vielleicht 30 Jahren immer wieder Freizeiten für russlanddeutsche Jugend durchgeführt. In der ersten Zeit wurden die ungeheuer gesponsert vom Staat und auch von der Kirche. Und das war eine gute Missionsmöglichkeit. Und wenn ich jetzt so durch Neustadt gehe, treffe ich immer wieder mal welche, die sind jetzt 40 Jahre so in dem Alter, die mal mitgefahren sind oder 45 gar. Und wenn man sie auf den Glauben anspricht, ein großer Teil hat damit überhaupt nicht mehr im Sinn. Manchmal standen sie nahe vor einer Entscheidung für Jesus, haben es weggeschoben und dann haben sie kaum noch was im Sinn. Es sind die Zahl der Gläubigen ist insgesamt gering. Und wenn jetzt jemand von euch vielleicht sieht, meine Schwester kam früher auch mit, aber jetzt kommt sie auch nicht mehr. Oder wenn dann der eine oder andere Gedanken hat, ja, wenn ich hier in der Gemeinde bin, werde ich denn überhaupt mal ein Ehepartner finden, der zu mir passt. Die Auswahl wird doch kleiner bei der kleinen Herde, sonst ist eine große Zahl da und eine kleine Zahl. Werde ich denn das finden? Und es gibt viele, viele Anfechtungen, die einen so durchs Leben begleiten. Und dann kommt schon vor, dass jemand, man sagt zum, im Sprichwort, die Flinte ins Korn wirft. Flinte ins Korn, das haben welche, die kapituliert haben im Krieg, die überlaufen wollten. Die warfen ihre Flinte ins Korn und dann liefen sie über. Es hat manche aus Verzagtheit, aus Furcht, die Flinte ins Korn geworfen. Vielleicht auch, weil er das eine oder andere nicht verstanden hat, was Gott ihm aufgelegt hat, an Leiden. Und jetzt kommt diese Furcht auf, weil man zur kleinen Herde gehört. Im Neuen Testament ist, ich sage, die Bibel ist so realistisch. Die vergleicht uns mit einer kleinen Herde. Sie vergleicht die Gläubigen mit einer armen Witwe. Das war so das Ärmste, was es damals gab. Eine Witwe, die hatte keine Hilfe, keinen Schutz. Vorher war ihr Mann, noch davor war der Vater ihrer Hilfe und Schutz. Und jetzt steht sie selber da. Die Gemeinde wie eine Witwe. Oder wie eine Braut. Das war ein wunderbarer Stand gewesen, sie wusste, ich werde heiraten, aber ohne diesen Mann, was wäre sie da? Die Gemeinde wird oft als so etwas Armes dargestellt. Und der Feind als was ungeheuer Starkes. Petrus hat das ja geschrieben, wie ein brüllender Löwe. Oder Paulus schreibt im Epheserbrief, in welchen ihr Weiland gewandelt habt, nach dem Lauf dieser Welt, und nach dem Fürsten, der in der Luft herrscht, nämlich nach dem Geist, der zu dieser Zeit sein Werk hat, in den Kindern des Unglaubens. Es gibt eine Finsternismacht, die gegen uns steht. Am Anfang des ersten Korintherbriefes, da wird das gesagt, das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren werden. Wir werden als Narren dargestellt. Einmal sagt Paulus auch, wir sind den Narren der ganzen Welt, weil wir an Jesus glauben. Wir glauben, Gott hat uns geschaffen. Die sind davon überzeugt, ihre Vorfahren waren Affen. Wir glauben, Gott hat uns aus Liebe geschaffen. Sie denken, die ganze Welt ist aus einer Explosion gekommen. Und dann denken sie, wir sind vom Vorgestern, denn sie wissen ja, wer die Vorfahren waren. Die Affen, die ihn so ähnlich sehen. Wir sagen, wir kommen von Gott. Und wenn du dann so alleine stehst, ich kann mich noch erinnern, in der DDR, wir waren drei, die noch in Religionsunterricht gingen. In der DDR wurde der Religionsunterricht von der Kirche gemacht. Da waren zwei Mädchen, die gingen den katholischen und ich ging den evangelischen. Nicht aus Glaubensüberzeugung, muss ich dazu sagen, sondern einfach, weil meine Eltern das wollten. Die waren gegen den Staat und die dachten, bei der Kirche sollte man sowas sagen. Auf jeden Fall kam die Direktorin in die Schulklasse und fragt, wer von euch glaubt denn noch an Gott? Und die beiden Mädchen standen auf, beide katholisch. Und dann bin ich auch aufgestanden, wir standen da zu dritt. Und dann sagt die Direktorin zur ganzen Klasse, seht ihr die drei Dummköpfe? Lacht sie doch mal aus. So lief das damals. Das war so eine Zeit. Und dann fühlt man sich einsam. Mir fiel das wieder ein, weil ich mich mit ein paar ehemaligen Schülern letzte Woche getroffen habe, wegen so einem Klassentreffen. Und dann erinnerte sich einer an diese Sache, dass das so damals gewesen ist. Und die haben das mit Bedauern gesagt, dass sowas damals möglich war. Aber Es kann eingehen, wenn man zu dieser kleinen Herde gehört. Fürchte dich nicht, du kleine Herde. Du kleine Herde, du wirst einmal über die Welt regieren. Einmal steht in der Bibel, wisst ihr nicht, wir Gläubigen, dass ihr einmal über die Welt richten werdet. Ihr werdet sogar über die Engel richten. Wir haben als Gläubige eine ganz bedeutende, große Zukunft von Gott gegeben. Es ist kein Grund, uns zu fürchten. Es gibt ein paar Punkte, wo man jetzt sagen könnte, ja gut, da muss man noch einen gewissen Furcht haben. Auch wo es um Geistliches geht. Nämlich dort, wo jemand Irrlehren auf den Leim gegangen ist. Um dessen Seele sollte man schon ein bisschen Furcht haben. Aber da kann man auch Jesus bitten, Herr, steh doch gerade diesen Menschen bei. Der Herr spricht, fürchte dich nicht, ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Gott wird uns am Ende einen großen Lohn dafür geben, dass wir zu ihm gehören. Wir dürfen zu ihm gehören, wir kennen seine Stimme und wir werden immer wieder merken, dass er durch sein Wort zu uns spricht. Meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir. Ich lese noch ein Wort aus dem Römerbrief, das uns da nochmal Mut machen sollte, ein furchtloses Leben zu begehen. Römer Kapitel 8. Ein furchtloses Leben, weil wir ja Christus an unserer Seite haben. Römer 8 von 33 an. Wer will die Auserwählten Gottes beschuldigen? Gott ist hier, der gerecht macht. Wer will verdammen? Wer will uns verurteilen am jüngsten Tag? Christus ist hier, der gestorben ist. Ja, vielmehr, der auch auferweckt ist. Welcher ist zur Rechten Gottes und uns vertritt? Wer will uns scheiden von der Liebe Gottes? Trübsal oder Angst? Oder Verfolgung oder Hunger oder Blöße, also keine Kleidung haben, oder Fährlichkeit oder Schwert. Wie geschrieben steht, um deinetwillen werden wir getötet den ganzen Tag, wir sind geachtet wie Schlachtschafe. Aber in dem allen überwinden wir weit um des Willen, der uns geliebt hat. Und dann kommt das Großartigste, was Paulus sagt. Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Fürstentümer noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, noch keine andere Kreatur mag uns scheiden von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unseren Herrn. So viele Verheißungen, keine Angst, keine Sorge und keine Furcht vom jüngsten Tag. Denn Jesus ist bei uns, Christus ist hier. Er ist uns immer zur Seite. Ein Bekannter von mir wollte ein Andachtsbuch schreiben über die Worte in der Bibel, wo es da heißt, fürchte dich nicht. Und als er die aus der Bibel so raus isoliert hat, kam er drauf, es gibt diese Wendung in verschiedener Form, fürchte dich nicht, in der Bibel 366 Mal. Er hat dann nur ein Buch um 100 Aussagen gemacht, aber er sagte uns in so einem größeren Kreis, das ist doch so herrlich, 366 Mal fürchte dich nicht. Für jeden Tag im Jahr einmal die Aussage, fürchte dich nicht, vom 1. Januar bis zum 31. Dezember, immer wieder sagt Gott, fürchte dich nicht, für jeden Tag im Jahr, das sagt er auch zu dir. Und wenn ein Schaltjahr kommt, das ist der 366. Mal. Für jeden Tag, sogar im Schaltjahr, immer steht dieses Wort drüber, fürchte dich nicht. Drei Themen habe ich gehabt. Sie sollten uns persönlich seelsorgerlich helfen und zur Seelsorge an anderen. Weint nicht im Angesicht des Todes. So stark ist der Tod nicht, da ist es nicht wert. Er muss der Knecht Gottes sein, der uns rüberbringt ins Paradies. Macht euch keine Sorgen um das Vergängliche. Das ist nicht bleibend. Wenn wir Gott an unserer Seite haben, dann brauchen wir keine Schätze hier. Wenn unser Herz bei Jesus ist, dann haben wir den größten Schatz. Und jetzt fürchte dich nicht. Ganz gleich, was kommt, wir brauchen uns nicht zu fürchten. Wir sind in seiner Hand. Amen.